Offenbarung 8, Vers 1. Als das Lamm das siebte Siegel aufbrach, wurde es im Himmel ganz still, etwa eine halbe Stunde lang. Das waren jetzt ungefähr 10 Sekunden Stille. Aber schon fühlen wir uns ein bisschen unbehaglich, oder? Irgendwas muss doch jetzt passieren. Wie wäre es, eine halbe Stunde Stille aushalten zu müssen? Kiki hat uns vorhin so schön deutlich gemacht an der Orchidee, wie wichtig es ist, dass es Ruhezeiten gibt. Nicht nur für die Orchideen, sondern auch für uns. Und doch fällt es uns so schwer, Ruhe zu leben. Und gerade in dieser Zeit, die so rasant geht, ist es schwieriger denn je, finde ich. Von allen Seiten wird meine Aufmerksamkeit gefordert. Ich möchte euch das einmal plastisch darstellen. Ich habe hier verschiedene Kisten aufgestellt mit verschiedenen Lebensbereichen. Da ist die Arbeit, der Beruf. Und weil ich gerne im Garten arbeite, habe ich euch mal Gartenhandschuhe mitgebracht. Der zweite Bereich ist die Familie. Dafür steht das Herz. Der dritte Bereich sind die Freunde, Arbeitskollegen, die sonstigen Beziehungen, die wir haben. Der Teddy steht dafür. Dann die Sportschuhe für Hobby, eben Sport, alles das, was wir so nebenbei noch machen wollen und ja, was uns interessiert. Dann habe ich eine Flasche Saft mitgebracht für Nahrung, Kleidung, für das, was wir kaufen, konsumieren. Und die Medien, dafür steht mein Handy. Und jeder von diesen Bereichen fordert meine Zeit und meine Aufmerksamkeit. Das sind alles schöne, wichtige Dinge. Aber es besteht immer wieder die Gefahr, dass sie die Ruhe und die Stille aus unserem Leben vertreiben. Wenn wir die Möglichkeit haben, so ganz gelassen so mal von einem Bereich zum anderen Bereich zu gehen, mal so ein bisschen Zeit mit den Freunden zu verbringen, oder mal zu arbeiten und dann wieder hinzulegen. Oder mit der Familie ein bisschen Zeit zu verbringen und das Essen so in aller Ruhe zu genießen, dann ist das wunderbar. Aber wie oft ist es so, dass wir bei den vielen Bereichen und Ansprüchen anfangen, nur noch hin und her zu hetzen? Wir sind bei der Arbeit oder in der Schule und müssen anschließend noch was erledigen. Wir sind aber schon zu spät, um die Kinder abzuholen oder zu ihrem nächsten Termin zu bringen. Und dann hetzen wir mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Stadt und wissen doch, dass noch weitere Ansprüche und Termine auf uns warten. Unser Kalender ist nur noch zu managen mit, Achtung, du hast in 30 Minuten deine nächste Verabredung, Tönen. Und wir rennen nur noch von einem Lebensbereich zum nächsten, ganz schnell. Eigentlich wissen wir gar nicht mehr so richtig, was wir als nächstes alles erledigen sollen. Wenn wir frühstücken, falls wir das überhaupt noch tun, sind wir in Gedanken schon bei der Arbeit. Oder vielleicht läuft sogar gleichzeitig der Fernseher und beschäftigt unsere Gedanken mit dem, was wir unbedingt noch erwerben müssen. Bei der Arbeit geht das Handy und fordert eine schnelle Antwort für einen Termin am Abend. In der Mittagspause eben schnell alle Anfragen erledigen und Mails lesen und nebenher was essen. Und abends schaffen wir es nur noch, uns von einem Film berieseln zu lassen, der bloß nicht zu anspruchsvoll sein darf. Das heißt, wir können das, was wir gerade tun, oft gar nicht genießen, weil das Nächste schon längst erledigt sein sollte. Und hinzu kommt, dass wir von allen Seiten von Geräuschen umgeben sind. Wirkliche Stille gibt es gar nicht mehr. Ich habe euch mal so einen Lautsprecher mitgebracht. Und ich erlebe es um mich herum immer mehr, dass zum Beispiel die Arbeit so viel Zeit und Kraft fordert, dass die anderen Bereiche verkümmern. Dann ist es nicht nur eine Kiste, auf der die Arbeit liegt, sondern ist es, als wenn 5 Kisten übereinander sind und da oben liegen die Handschuhe und alles andere fällt dann zu Boden, hat keine Zeit mehr. Und Oder die Beziehungen sind so anstrengend und die Menschen um mich herum so fordernd, dass keine Kraft mehr übrig bleibt. Jede Nachricht muss ja heutzutage sofort beantwortet werden. Und je mehr Likes ich bekomme, desto wertvoller bin ich. Oder die Gedanken kreisen so oft um Essen und Trinken, dass auch da wenig Freiraum für anderes bleibt. Gerade in diesen Zeiten, wo es ein neues Bewusstsein gibt für die Nahrung, kann das zu viel Zeit einnehmen. Was darf ich essen, was darf ich nicht essen, wann soll ich essen und wann soll ich fasten, wann soll ich dieses tun? Es gibt so ein bisschen einen neuen Körperkult und das kann viel Raum in meinem Leben einnehmen. An sich sind diese Dinge alle gut, aber wenn sie Überhand nehmen, bestimmen sie über mich und nicht mehr ich über sie. Und so sind wir oft Getriebene, die rennen und rennen und nie wirklich zur Ruhe kommen. Und nun kommt die Gebetswoche. Ein weiterer Anspruch, den ich irgendwie unterbringen muss. Ich habe euch mal so eine richtig schöne große Bibel mitgebracht, weil das ist ein großer Anspruch. Zusätzlich zu all dem Stress soll ich nun auch noch Zeit finden zum Beten und Bibellesen, wo ich doch kaum Zeit finde zum Essen und Schlafen und wo ich doch auch keine Ruhe habe. Tja, und wenn es dann mal still wird um mich, dann geht es in meinem Kopf los. Die wirbelnden Gedanken werden laut. Soll das wirklich alles sein? Genüge ich? Habe ich es noch drauf? Schaffe ich das alles noch? Und vielleicht brauche ich dann ganz schnell wieder Musik oder mein Handy oder irgendwas zu tun, damit ich mich diesen Fragen nicht stellen muss. Habe ich die Ruhe, mich den wichtigen Fragen des Lebens zu stellen? Oder begrüße ich vielleicht die Aufgaben, die mich daran hindern? Psalm 62. Ich muss mal einmal meine Nase putzen. Also Psalm 62. Bei Gott komme ich zur Ruhe. Ein Lied von David für Jedutun. Nur bei Gott komme ich zur Ruhe. Geduldig warte ich auf seine Hilfe. Nur er ist ein schützender Fels und eine sichere Burg. Er steht mir bei und niemand kann mich zu Fall bringen. Wie lange noch wollt ihr euch alle über einen hermachen und ihm den letzten Stoß versetzen wie einer Wand, die sich schon bedrohlich neigt oder einer Mauer, die bereits einstürzt? Ja, sie unternehmen alles, um meinen guten Namen in den Dreck zu ziehen. Es macht ihnen Freude, Lügen über mich zu verbreiten. Und wenn sie mit mir reden, sprechen sie Segenswünsche aus. Doch im Herzen verfluchen sie mich. Nur bei Gott komme ich zur Ruhe. Er allein gibt mir Hoffnung. Nur er ist ein schützender Fels und eine sichere Burg. Er steht mir bei und niemand kann mich zu Fall bringen. Gott rettet mich. Er steht für meine Ehre ein. Er schützt mich wie ein starker Fels und bei ihm bin ich geborgen. Ihr Menschen, vertraut ihm jederzeit und schüttet euer Herz bei ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Die Menschen vergehen wie ein Hauch, ob einfach oder vornehm. Sie sind wie ein Trugbild, das verschwindet. Legt man sie auf die Waagschale, dann schnellt sie nach oben, als wären die Menschen nur Luft. Verlasst euch nicht auf erpresstes Gut. Lasst euch nicht blenden von Unrecht erworbenem Reichtum. Wenn euer Wohlstand wächst, dann hängt euer Herz nicht daran. Mehr als einmal habe ich gehört, wie Gott gesagt hat, ich allein habe alle Macht. Du, Herr, bist ein gnädiger Gott. Du vergiltst jedem, wie er es verdient. Nur bei Gott komme ich zur Ruhe. Bei Luther steht, sei nur stille zu Gott, meine Seele. Ja, ist das so? Ist es nicht vielmehr so oft so, dass das, was wir vor Gott tun, wie wir uns in der Gemeinde einsetzen, noch mehr Stress und Unruhe in unser Leben bringt? Eben ein weiterer Antreiber, der uns durch das Leben scheucht? David gibt uns in diesem Psalm ein paar gute Anregungen, wie wir mehr Ruhe finden können. Und ich möchte das mal in aller Ruhe mit euch durchkauen. Und ich bitte euch, dass ihr offen seid dafür, dass der Geist Gottes euch etwas zeigt, was für euch wichtig ist. Ganz persönlich. Das kann sich daran zeigen, dass du auf einmal betroffen bist oder dass dir ein Vers ins Herz spricht, eine Frage dich berührt oder ein Gedanke, dir ein Gedanke dazu kommt. Nimm das doch in die Woche mit nach Hause. Vers 2. Nur bei Gott komme ich zur Ruhe. Geduldig warte ich auf seine Hilfe. Meine Seele ist still zu Gott, der mir hilft. David vertraut Gott. Und das ist meiner Erfahrung nach manchmal das Schwerste in der Beziehung zu ihm. Kannst du geduldig auf Hilfe warten? Kannst du still sein, auch wenn erst einmal nichts passiert? Vertraust du darauf, dass Gott im richtigen Moment eingreifen wird? Was würde sich in deinem Leben ändern? Wie viel Ruhe würde es reinbringen, wenn du nicht immer sofort die Dinge selber in die Hand nimmst, sondern mal abwartest, ob Gott nicht eine Lösung schafft? Das bedeutet nicht, dass du deine Hände in den Schoß legen sollst. Aber versuch doch mal, eine Sache Gott zu überlassen, wo du an eine Grenze gestoßen bist. Und versuch geduldig und still darauf zu warten, dass er hilft. Vers 3. Nur er ist ein schützender Fels und eine sichere Burg. Und diesen Vers gibt es sogar zweimal. Vers 3 und 7. Vielleicht ist Angst der größte Antreiber in deinem Leben. Es gibt so viel, was uns Angst machen kann. Und manchmal ist Angst ja auch richtig, weil sie uns schützt. Aber sie sollte unser Leben nicht beherrschen. Wenn sie zu groß ist, macht sie unseren Freiraum ganz klein, weil Angst von Enge kommt, von beengend. Und beengend wird unser Leben, wenn die Angst unser Leben bestimmt. David schreibt, dass Gott sein schützender Fels, seine sichere Burg ist. Bilder der Ruhe und der Sicherheit. Ein schützender Fels, hinter dem ich mich verbergen kann. Da kommt nichts durch. Ein Ort der Sicherheit mit Mauern um mich herum, meine Burg, in der ich mich bewegen kann und in der ich sicher bin. Was ändert sich in deinem Leben? Wie viel Ruhe kommt rein, wenn du sicher darauf vertrauen kannst, dass deine Ängste bei Gott schweigen müssen, dass bei ihm ein angstfreier Raum ist, eine Burg, ein Freiraum, ein Platz der Möglichkeiten. Und vielleicht kannst du in diesem Freiraum zu neuen Gedanken kommen. Weiter Vers 3. Er steht mir bei. Niemand kann mich zu Fall bringen. David ist in arger Bedrängnis. Er wird verleumdet. Gerüchte werden über ihn verbreitet. Und andere wollen ihm wirklich Übles. Wie sieht es mit deinen Beziehungen aus? Musst du kämpfen, um dich immer wieder zu beweisen? Bist du oft in der Verteidigung, wirst angegriffen? Deine Kompetenz in Frage gestellt? Was würde sich in deinen Beziehungen ändern? Wie viel Ruhe würde reinkommen, wenn du sicher bist, dass Gott an deiner Seite steht? Nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch. Du bist mit ihm nie alleine. Er versteht, er ermutigt, er verändert. Das Wissen, dass dich niemand zu Fall bringen kann, wenn du mit Gott an einem Strang ziehst, kann deine Beziehung in einem ganz anderen Licht zeigen. Er gibt dir die Möglichkeit, aus einer Sicherheit und Ruhe heraus mit deinen Mitmenschen umzugehen, anstatt dauernd um Anerkennung zu ringen. Vers 10. Die Menschen vergehen wie ein Hauch, ob einfach oder vornehm. Sie sind wie ein Trugbild, das verschwindet. Legt man sie auf die Waagschale, dann schnellt sie nach oben, als wären die Menschen nur Luft. Manchmal kreisen wir um uns selbst, können nur noch uns selbst sehen, unsere kleine, ach so schwere Welt. Mit mir endet das Universum. Von mir hängt alles ab. Ich bin verantwortlich und wenn ich einen Fehler mache, gerät alles ins Wanken. Das ist sicher ein bisschen übertrieben dargestellt. Aber ich erwische mich doch dabei, dass ich mich zu sehr verantwortlich fühle. Wenn ich nicht handle, geschieht gar nichts. Wie entlastend ist dann das Wissen, dass ich leicht wie eine Feder in der Waagschale des Lebens bin? Was ändert sich in deinem Leben? Wie viel Ruhe würde einkehren, wenn du anerkennst, dass nicht du der Retter der Welt bist und sein musst. Du brauchst nur das Gewicht einer Feder in die Waage zu legen. Das reicht. Gott ist es, der die Welt geschaffen hat und leitet. Und wenn du deinen kleinen Teil beiträgst, ist das genug. Ich muss mir das immer von Zeit zu Zeit ins Bewusstsein rufen. Sonst bin ich Getriebene meines eigenen schlechten Gewissens. Vers 11. Verlasst euch nicht auf erpresstes Gut. Lasst euch nicht blenden von unrecht erworbenem Reichtum. Und wenn euer Wohlstand wächst, dann hängt euer Herz nicht daran. Dem Konsumdrang heute zu widerstehen, ist echt herausfordernd. Werbung überall. Du brauchst mich ganz dringend. Und wenn du mich nicht hast, hast du kein gutes Leben. So und so musst du aussehen, gekleidet sein. Dieses Haus, Auto musst du haben, um mithalten zu können. Und Google weiß ganz genau, für was du dich interessierst und was du auf jeden Fall demnächst kaufen solltest. Und du brauchst noch nicht mal gleich alles zu bezahlen. Wie viele sind hochverschuldet, weil sie einfach dazugehören wollen? Und wie leicht kommen wir in Versuchung, nicht ganz die Wahrheit zu sagen über unsere Finanzen, um noch ein bisschen mehr Geld zu haben? Was würde sich in deinem Leben ändern, wenn du aus ganzem Herzen sagen könntest, was Paulus in Philipper 4, Vers 12 und 13 sagen kann? Ob ich nun wenig oder viel habe, beides ist mir durchaus vertraut. Ich kann mit beidem zufrieden sein. Ich kann satt sein und hungern. Ich kann Mangel leiden und Überfluss haben. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Wir haben ja in dieser Woche die Gebets- und Fastenwoche. Und ich habe mir überlegt, ich möchte einmal versuchen, dieses Heilfasten zu machen, keine feste Nahrung zu mir zu nehmen. Und ich teste, ob ich das überlebe. So banal das klingt, manchmal glaube ich zu sterben, wenn ich etwas nicht bekomme. Wie viel mehr Gelassenheit und Ruhe käme in mein Leben, wenn ich das Müden und Sorgen um Nahrung und Kleidung aufgeben könnte? Wenn ich sicher bei Gott wäre, auch wenn mir jeglicher Besitz genommen würde. Vers 12. Mehr als einmal habe ich gehört, wie Gott gesagt hat, ich allein habe alle Macht. Ich allein habe die Macht. Bei den vielen Möglichkeiten, die wir als Menschen heute haben und bei dem, was im Moment in der Welt passiert, ist das vielleicht einer der herausforderndsten Sätze. Glaubst du das? Glaubst du, dass Gott auch heute die Fäden in der Hand hat? Oder denkst du vielleicht, dass die Fäden ihm aus den Fingern geglitten sind? Die liegen da irgendwo haltlos verknollt herum, niemals mehr zu entwirren. Und Gott steht ohnmächtig daheben und hebt hilflos die Hände. Auch wieder übertrieben. Aber ich frage dich ehrlich, glaubst du, dass Gott allein die Macht hat? Und was ändert das in deinem Leben, wenn du das voller Überzeugung bejahen kannst? Wenn du darauf vertrauen kannst, dass nichts, aber auch wirklich gar nichts an Gott vorbeikommt? Dass er weiß und dass nichts an ihm vorbeikommt, was er nicht weiß und zulässt. Auch wenn wir manchmal nicht verstehen, warum etwas geschieht und wir es gerne anders hätten. Es geht um die Frage, glaubst du, dass Gott die Macht hat? Jetzt kommt Vers 9. Ihr Menschen, vertraut ihm jederzeit und schüttet euer Herz bei ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. In dieser Woche ist ja nicht nur Fastenwoche, sondern auch Gebetswoche. Eine super Gelegenheit, das zu tun. Wenn du noch nie dein Herz bei Gott ausgeschüttet hast, solltest du das in dieser Woche tun. Alles, was drin ist. Nicht nur das, was du als würdig betrachtest, nicht nur das, was gut und heilig klingt, sondern alles. Auch die Zweifel, die Fragen, die Wut und die Schuld. Also auch den ganzen Dreck, der unten in der Tüte des Herzens ist. Probier das bitte aus. Lege alles offen hin und frage, was er dazu sagt. Aber wie, fragst du dich jetzt, wie kann ich mit Gott so offen reden? Wie kann ich das, was mich jetzt vielleicht berührt hat in der Predigt, mit Gott besprechen? oder die einzelnen Bereiche. Ich komme nochmal auf dieses Bild zurück. Wir können das Gebet als einen weiteren Anspruch sehen. Einen weiteren Anspruch in meinem ach so vollen Terminkalender. Und dabei haben wir doch alle die Sehnsucht, endlich einmal zur Ruhe zu kommen. Und ich möchte euch ein Bild zeigen, das euch vielleicht hilft, mal einen neuen Ansatz zu wagen. Im Februar war ich auf einem Seminar zum hörenden Gebet und der Hartmut Grüger, der das geleitet hat oder mitgeleitet hat, hat ein Bild benutzt, was mich berührt hat und das ich euch jetzt zeigen möchte. Jetzt bitte ich Samuel, Helmut und Ingrid mal nach vorne zu kommen. Genau, ihr könnt euch schon hinstellen. Auch zusammen ruhig. Genau. Diese drei sind ein Bild für die Dreieinigkeit Gottes. Sie sind zu dritt und doch sind sie miteinander liebevoll verbunden und bilden eine Einheit. Helmut darf mal Gott darstellen. Samuel steht für Jesus und Ingrid für den Heiligen Geist. Und ich habe absichtlich eine Frau gewählt für den Geist Gottes, weil das Wort, das hebräische Wort für den Geist Ruach, weiblich ist. Das wissen viele nicht. Also diese drei sind ein Bild für den dreieinen Gott. Nun ist Gebet für uns meistens Folgendes. Keno darf nach vorne kommen. Wir haben unterschiedliche Anliegen, die wir so beten, wie ein Einkaufszettel. Erstens Gott bitte das, zweitens Gott bitte das und drittens bitte das und auch noch Danke am Schluss. Und dann geben wir das einfach so wie ein Einkaufszettel bei Gott ab. Aber was wäre, wenn Gebet viel mehr Gemeinschaft mit Gott bedeuten würde? Wenn es eine Begegnung sein soll? Wenn Gebet eigentlich so gemeint ist. Und was wäre, wenn du in die Gegenwart Gottes kommst und er begrüßt dich mit einem herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Wie fühlt sich das an, Keno, wenn du da drin bist?
Es fühlt sich auf jeden Fall an, als wäre ich mehr ein Teil. Und plötzlich geht es um mich und nicht um das, was auf dem Zettel steht.
Eine Begegnung, ein Sein bei Gott. Psalm 139 sagt, du umgibst mich von allen Seiten. So ist das. Er umgibt sich von allen Seiten. Und ich möchte euch einladen, Gebet einmal so zu erleben. Michael hat mal gesagt, wir stehen nicht in einem Arbeitsverhältnis zu Gott, sondern in einem Liebesverhältnis. Und Jesus sagt in seiner letzten Rede zu seinen Jüngern, dass sie, wenn er weg ist, den Heiligen Geist bekommen werden, den Ruach. Und er fügt hinzu, ihr werdet wissen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir seid und ich in euch. Welche Ähnlichkeit der Beziehung drückt Jesus damit aus? Und hast du diese Ähnlichkeit schon mal erlebt? Das ändert die Perspektive und auf einmal fällt es viel leichter, persönliche Fragen zu stellen und Antworten zu erwarten. Dann kannst du in der Gegenwart Gottes deine Lebensbereiche einmal beleuchten lassen. Wir stellen das nochmal bildlich dar. Das ist so, als ob Keno mit Gott zusammen zu den Lebensbereichen geht und vielleicht eine Frage hat. Und Gott fragt, was soll ich da tun? Muss ich da was ändern? Vielen Dank, ihr dürft euch wieder setzen. Vielleicht ist in euch so ein bisschen so eine Sehnsucht entstanden, dass ihr auch so eine enge Beziehung haben wollt zu Gott. Gebet einmal so erleben wollt, nicht als Abgeben eines Einkaufszettels, sondern wirklich als Beziehung, als Gemeinschaft. Und ich würde euch ja gerne einladen, nach vorne zu kommen und diesen Kreis dieser drei liebevollen Menschen zu betreten. Bei dem Seminar habe ich das gemacht und es war eine total beeindruckende Erfahrung für mich. Es ist ja leider nur ein Bild, aber wenn schon Menschen uns so freundlich begegnen können, wie liebevoll wird Gott uns dann begegnen? Bei ihm ist ein Ort, eine sichere Burg, wo das Rennen einmal eine Pause haben darf, wo die kreisenden Gedanken eine neue Richtung bekommen können und wo durch Sortieren der Prioritäten mehr Frieden entsteht. Bitte nutze diese Woche auch, um in seiner Gegenwart einen Schaukelstuhl aufzustellen, um bei ihm zur Ruhe zu kommen. Und vielleicht gewinnst du ja durch das Verzichten auf etwas in der Fastenwoche ein neues Zeitfenster, das du nutzen kannst, um mal einzutauchen. Ich bete darum, dass du einen kleinen Blick auf die liebevolle Zuwendung Gottes zu dir werfen kannst, die das Leben verändert. Vielleicht wird dir zum ersten Mal bewusst, dass du Jesus in deinem Leben wirklich brauchst. Dann lade ihn ein. Schütte dein Herz bei ihm aus, alles. Und vertraue darauf, dass sein Blut ausreicht, um mit deinen Blüten, also dem Guten, aber auch mit deinem Mist fertig zu werden. Und wenn du ihm schon dein Leben anvertraut hast, schütte dein Herz bei ihm aus. Alles. Halte nichts zurück und vertraue darauf, siehe oben. Erwarte, dass er antwortet, denn er hat alle Macht. Ich lese noch einmal aus Offenbarung 8. Als das Lamm das siebte Siegel aufbrach, wurde es im Himmel ganz still, etwa eine halbe Stunde lang. Was geschieht nun in dieser halben Stunde? Oder vielleicht auch direkt danach? Ich lese weiter. Dann sah ich die sieben Engel, die immer vor Gott stehen, und sie erhielten sieben Posaunen. Und ein anderer Engel kam. Mit einem goldenen Weihrauchgefäß trat er vor den Altar. Ihm wurde viel Weihrauch gereicht. Er sollte ihn auf dem goldenen Altar vor Gottes Thron als Opfer darbringen. Zusammen mit den Gebeten der Menschen, die zu ihm gehören, die zu Gott gehören. Und so geschah es auch. Der Duft des Weihrauchs stieg aus der Hand des Engels zu Gott auf. Zusammen mit den Gebeten der Menschen. Hast du gewusst, dass dein Gebet zusammen mit einem guten Duft von Weihrauch zu Gott aufsteigt? Ein Räucheropfer, ein Wohlgeruch für den Allmächtigen? Die Gebete der Menschen, die zu Gott gehören, sind ein Duft in der Nase Gottes. Lass das mal kurz wirken. Ich habe so das Bild vor Augen, wie Gott so schnuppern, tief Luft holt und genießerisch die Augen schließt. Unser Gebet als Wohlgeruch für ihn zu sehen, ändert hoffentlich auch unsere Einstellung und Worte. Lass dich in der kommenden Woche auf die Ruhe in der Gegenwart Gottes ein und lass deine Gebete ein Wohlgeruch für den himmlischen Vater sein. Nur bei Gott komme ich zur Ruhe. Er ist meine Hoffnung. Amen.